Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat Juli 2011 präsentierte Rede des Freiburger Germanisten Professor Dr. Hugo Steger zum Problem religiöser Sprache wurde auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg am 11. und 12. Juni 1983 zu dem Thema »Sprechend nach Worten suchen – Sprachbewusstsein und Sprachgestalt der Gegenwart« gehalten. Aus dem Tagungsprogramm: Sprechen und Schreiben scheinen heute einem beschleunigten Sprachverschleiß ausgesetzt, der sich vor allem dadurch vollzieht, dass Aussageweisen aus ihrem Geltungsbereich herausgerissen und in andere Zusammenhänge hineingezogen werden, sich rasch als sprachliche Versatzstücke und Fertigteile ausbreiten, ungewollte Bedeutungen und Anklänge annehmen und ihre Bedeutsamkeit verlieren. So stellt sich oft mit Ausdrucks- und Existenzvokabeln bald der Werbespruch ein, der sich ihrer bemächtigt hat. Wie können sich die Sprachen der Philosophie, der Dichtung und der Verkündung dagegen behaupten? Einige Aspekte dieser Frage möchte unsere Tagung aufgreifen. Weitere Freiburger Redner auf der Tagung waren der Romanist Professor Dr. Wolfgang Reible zum Thema »Der Dichter und seine Sprache – Bemerkungen zur französischen Literatur«, sowie der Anglist Professor Dr. Willi Erzgräber, dessen Vortrag »Die Sprache meditativer Dichtung – T.S. Eliot's Four Quartets« bereits im September 2008 als Podcast in dieser Reihe veröffentlicht wurde. Außerdem war zu hören der Philosoph Professor Dr. Rainer Marten zum Thema »Wie Philosophie am Worte hängt« bereits veröffentlicht als Rede des Monats im August 2009.
Ich bedanke mich, wenn ich meine Damen und Herren, religiöse Sprache und religiöses Sprechen sind bereits unter sehr vielen Aspekten behandelt worden und häufig ist im Zusammenhang damit auch von den Schwierigkeiten der Gegenwart im Umgang mit religiöser Sprache die Rede gewesen. Ich möchte hier ein Teilproblem dieses Themas diskutieren und frage dabei nach der Eigenfunktion, nach der charakteristischen Struktur und Stellung von religiöser Sprache im Gesamtgefüge des Deutschen. Ich beziehe mich dabei nicht auf die Sprache der Theologie als Wissenschaft, sondern auf die Glaubenssprache. Und es ist klar, dass dabei die Grenzen nicht immer ganz scharf gezogen werden können. Vielleicht bietet sich von meinem Beobachtungsausschnitt her auch ein Stück Antwort darauf an, wie die Schwierigkeiten in der religiösen Kommunikation der Gegenwart bedingt sind. Ich setze voraus, dass Religiosität, religiöses Erleben, religiöses Erkenntnisstreben jedes Menschen eigenständige Tatsachen sind, die Denken, Fühlen und Handeln einbeziehen. Und ebenso setze ich voraus, dass die Bindung an das Heilige als einer transzendenten Wirklichkeit nur im Glauben vollzogen werden kann und dass es hierbei geradezu eines Glaubenssprungs bedarf. Auch wenn eine empirische Verifizierung nicht möglich ist, ist der ganze Bereich des Religiösen doch für den Gläubigen auch nicht in Frage zu stellen, weil er ständig überall und von vielen erfahren wird. Und die weltbewegende Kraft und Wirkung der Religion in Geschichte und Gegenwart ist ja an sich offenbar. Wir nehmen aus der Geschichte der Religionen zur Kenntnis, dass die menschliche Religiosität, soweit man zurückschauen kann, weltweit in verschiedenartigsten Religionen ausgeformt wurde. Und wir müssen auch überlegen, ob, Zitat Luhmann, die immense Streubreite und Unterschiedlichkeit religiösen Gedankengutes ein Aspekt der Geschichtlichkeit von Religion ist. Von diesen Grundlagen muss auch ein sprachwissenschaftliches Sprechen ausgehen, wobei andere Wissenschaften sich anschicken mögen, auch das Phänomen des Glaubens selbst wissenschaftlich zu hinterfragen. Ich komme zum ersten Punkt. Schon in Volks- und Naturreligionen, die sich lediglich auf die kultische Erhaltung eines ausgewogenen Zustandes zwischen Mensch und Gott und die kultische Erhaltung und Pflege der normalen Beziehungen zur Gottheit beschränken, spielt die kultische religiöse Sprache in gesprochener und gesungener Form eine zentrale Rolle. Sprache bildet aber insofern kein Problem, als sie in diesem Religionstyp keine Verkündigungsaufgabe hat. Zudem steht sie dort in aller Regel im Einklang mit der Gesamtkultur, mit Dichtung, Rechtsinstitutionen, Medizin und so weiter. Bei einer universellen Religion wie dem Christentum, die von den Gläubigen als von einem personalen Gott geoffenbart erfahren wird, steigert sich die Bedeutung von religiöser Sprache ganz erheblich. Sie erreicht auch qualitativ eine neue Dimension. Denn nun erhält die Gewinnung des Heils, das die Heiden noch nicht besitzen, entscheidendes Gewicht. Denn die Nachricht hiervon und die spezifischen Inhalte, Verheißungen und Überlieferungen in ihren Einzelheiten und als Gesamt werden dabei ausschließlich durch die Sprache erfahrbar. Dabei lehrt die geschichtliche Erfahrung, dass die Gläubigen diese die Verkündung enthaltenen Texte sinnvoll auf die unter Menschen übliche Art lesen, verstehen und auswerten. Ich setze in Klammer hinzu, dabei muss allerdings eine direkte Inspiration unter Umgehung der Sprache jederzeit möglich bleiben. Denken wir an Beispiele wie Lourdes oder Fatima oder ähnliches. Und die Geschichte ist voll von Berichten darüber, ebenso aber auch von Berichten über die Schwierigkeit, Aberglauben von Glauben, die richtige von der falschen Botschaft zu unterscheiden. Zweitens, ehe wir uns dem religiösen Sprachproblem im engeren Sinne zuwenden, wollen wir uns das religiöse Sprechen, etwa in Gebet, Liturgie und Predigt, erst einmal in seinem Vorkommen in der Umgebung anderer Kommunikation in unserem Leben vor Augen stellen. Und ich mache damit den Versuch, das gestern Diskutierte zur Wissenschaftssprache und zur Literatursprache hier mit einzuholen, allerdings so, dass auch die Neuzugänge von heute nicht alleingelassen sich fühlen müssen. Betrachten wir unser Sprechen und Hören an irgendeinem Tag. Es wird darin bestehen, dass wir einerseits praktische Probleme unseres Lebens mit Hilfe von Sprache lösen. Wir werden für die täglichen Bedürfnisse einkaufen, mit unserer Familie die Frage des nächsten Urlaubs besprechen, unsere Kinder ausfragen oder von ihnen ausgefragt werden und so weiter. Kaum einer, der es nicht irgendwie auch mit einer Institution zu tun bekommt und dort Gespräche führen, Anträge stellen muss, mit der Schule, der Universitätsverwaltung, dem Gemeindeamt, dem Krankenhaus und so weiter. Und da ist auch noch der ständige sprachliche Umgang mit Problemen und Termini der Technik im Beruf und in der Freizeit. Wir werden aber sicher auch ein Fernsehspiel, ein Theaterstück sehen, ein paar Gedichte oder einige Kapitel eines Romans lesen. Und viele von uns lesen jeden Tag wissenschaftliche Texte und Lehrbücher und führen Gespräche über geistes- oder naturwissenschaftliche Themen. Noch mehr Menschen lesen heute Sachbücher aus den verschiedensten Wissenschaftsbereichen. Und viele von uns werden beten oder in der Bibel lesen oder an einem Gottesdienst teilnehmen, die Liturgie mitsprechen, eine Predigt hören. Und alles wird in deutscher Sprache vor sich gehen, aber es ist immer die eine gleiche Sprache. Ich ziele dabei mit meiner Frage nicht auf die formalen Unterschiede von Mundart und Hochsprache, von Gruppensprache, von gesprochener oder geschriebener Sprache. Vielmehr beziehe ich mich auf einen Typ sprachlicher Unterschiede, der sich aus unterschiedlichen kommunikativen Aufgaben und Zielen, einem unterschiedlichen Sitz im Leben ergibt und den man sich etwa an folgendem Beispiel verdeutlichen kann, das ich aus dem Bereich der Literatur nehme. Wenn man mit Kindern einen dramatischen Film anschaut, so werden sie in bestimmten Filmsituationen dazu neigen, davonzulaufen, sich zu verstecken, Angst zu bekommen, als seien auch sie einbezogen in das Handeln. Sie nehmen Partei, feuern den Helden an und so weiter. Und es dauert eine ganze Weile, bis Kinder gelernt haben, dass es sich hier nur um literarische Fiktion handelt, die dem praktischen Leben gegenübertritt. Dass die Theatertoten nachher wieder quicklebendig sind. Bis Kinder dauerhaft und immer wieder das literarische Sprechen vom lebenspraktischen Sprechen unterscheiden gelernt haben, können sie offensichtlich zwei beim Erwachsenen getrennte Kommunikationsbereiche nicht auseinanderhalten. Dann aber lernen sie sehr schnell, dass man sich den beiden Bereichen gegenüber ganz unterschiedlich verhalten muss, unterschiedliche Schlüsse aus literarischer und alltäglicher Kommunikation ziehen kann und wird. Und nun kann man besser begreifen, dass die literarische Fiktion eine Weise der Kommunikation sein kann, in der uns Welt, Gesellschaft sowie deren Sinn und Werte erschlossen werden können, in der auch Werte und Sinn gesetzt werden können. Dies geschieht, indem der Autor aus Sprache eine künstliche Welt entwirft, die im Kontrast zu unserer empirischen Welt tritt. So kann man am Beispiel der künstlichen Welt die wirkliche oft erst abbilden und kritisieren. Man kann sie aber auch idealisieren und die Motive hierfür können vielfältig sein. Literatur kann Weltentwurf, Trost, Lebenshilfe, Identifikation, Sprachspiel, Schönheit spenden, aber auch zum Aufruhr anstacheln. Beispiele haben wir aus extremen Bereichen gestern gesehen und gehört. Sprachlich gesehen werden bei diesem Verfahren alle Kombinationsmöglichkeiten zwischen den sprachlichen Zeichen, zwischen den Wörtern, auch zwischen historischen Sätzen, die lebenspraktische Welterfahrung und das überkommene Sinnverständnis ausgebildet hat, nun völlig neu kombinierbar. Herr Reible hat gesagt, neu verbundene Wörter führen zu einer neuen Realität. Aufgehoben, verleugnet, modifiziert kann damit aber auch im literarischen Entwurf die überkommene religiös-christliche Weltinterpretation werden. Aber auch eine wissenschaftliche Analyse der Welt wird in der Literatur ebenfalls oft nicht und jedenfalls nicht notwendig akzeptiert. Es gibt keinen verbindlichen Kanon an Inhalten, Bildern, Allegorien mehr. Ja, der Autor hat immer mehr, wie wir auch gestern gesehen haben, immer mehr interpretatorische Freiheit an den Leser, an den Hörer abgegeben, der in seinem Kopf das Werk in der Wiederholung neu schafft, oft ohne eine Anleitung, wie es nach Meinung des Autors zu verstehen ist. Vielleicht weiß dies der Autor auch gar nicht. Dass die Wahrheitsfrage in dieser Literatur prekär wird, ist offenbar. Sie kann sich darauf reduzieren, dass die sprachliche Form der literarischen Komposition des einzelnen Textes inhaltlich oder formal-ästhetisch überzeugt. Die Pluralität der literarischen Wahrheiten trägt dabei nicht dazu bei, die als undurchschaubar verwickelt erscheinende Umgebung unserer Welt durchschaubar zu machen. Gleichzeitig wird man wohl darauf hinweisen müssen, dass trotz aller Verfügbarmachung auch der Literatur in ihrer historischen Dimension die Literatursprache selbst im einzelnen Werk an historischer Tiefe verliert. Wir erinnern uns daran, dass Herr Erzgräber aus dem Eliot gestern aufgewiesen hat, den Satz, the pattern is new in every moment. Auf der anderen Seite erkennen wir, wie uns in der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung, wie auch in den Geistes- und Handlungswissenschaften, das Motiv der Weltanalyse mit Hilfe von Modellen und Experimenten dient. Ebenfalls untergeordnet dem Zweck der Welterkenntnis. Die wissenschaftlichen Gegenstandsbegrenzungen und ihre Reduktion im wissenschaftlichen Kommunikationskreis schlagen dabei voll auf die verwendete Sprache durch, indem die Komplexität und die Unbestimmbarkeit der Welt rigoros in sprachliche Bestimmbarkeit und Bestimmtheit umgewandelt werden. Damit werden nun umgekehrt besonders enge sprachliche Kombinationsbeschränkungen zwingend. Weder Wertungen sollen zugelassen werden, noch alle Konnotationen, die die Wörter in ihrer Aura, in ihrer Vagheit gewöhnlich mit sich tragen. Nur das Empirische soll zugelassen werden. Dabei gibt es in der Geschichte der letzten Jahrhunderte ständige Erneuerungen und Verfeinerungen der Methoden und Theoriebildungsprozesse. Nur der Stand der Forschung und die daran gebundenen Sprech- und Denkweisen haben jeweils Gültigkeit, sind wissenschaftlich wahr. Die historische Schicht ist sozusagen ganz dünn. Abgekommene Verfahren und Benennungen verschwinden spurlos in der Geschichte, spielen nur noch in Wörterbüchern historischer Wissenschaft eine Rolle, spielen für die aktuelle Wissenschaftskommunikation keine. Beschreibung und Erklärung der Welt haben so zum Beispiel das naturwissenschaftliche Weltbild hervorgebracht. Und nur in wenigen Geisteswissenschaften, wie zum Beispiel der spekulativen Philosophie, ist die Frage nach dem Sinn der Welt und die Transzendenzfrage nicht als unerforschbar ausgeklammert worden. Mit Wissenschaften und Literatur, den beiden ebenso einflussreichen wie konträren, und eben deshalb in systemtheoretischer Sicht nur als komplementär zu begreifenden kommunikativen Funktionsbereichen, mit diesen beiden Bereichen macht der säkulare Mensch der Neuzeit den Versuch, Instrumente zu entwickeln, mit denen er theoretisierend der Lebenspraxis und ihrer Kommunikation gegenübertreten kann, mit denen er Handlungsanweisungen gewinnen will, die ihm in seiner Instinktschwäche die Natur nicht vorgibt. Ihre Legitimation und Wahrheit nimmt die Literatur aus der Umwandlung, wir haben es ebenfalls gestern gesehen, des Poeten aus dem Imitator der Schöpfung in einen Kreator möglicher Welten, an denen die empirische Welt gemessen, durch die sie verstanden werden soll, durch die ihr Sinn gegeben werden kann. Die Legitimation der Wissenschaft kommt aus der Vernunft und ihrer methodischen Anwendung, durch die alle vorherigen Erkenntnisse kritisierbar erscheinen, sodass man sich stufenweise der nahen Wahrheit nähern will. Das säkulare Sinnstreben allein konnte jedoch oft dem Menschen nicht genügen, auch in diesen beiden, ich sage mal, neuen Bereichen. Und so haben immer wieder menschliche Gruppen sowohl literarischen wie auch wissenschaftlichen Weltentwürfen einen ideologischen Status, einen pseudoreligiösen Status gegeben. Denken wir nur an den Goethe-Kult etwa der Steiner-Bewegung oder an den Marxismus. Denken wir vielleicht auch an die mythisierenden Tendenzen einzelner Autoren wie Eliot und denken wir vielleicht auch hinsichtlich des religiösen Unerfülltseins an die Massen von jungen Menschen, die derzeit die Kirchentage bevölkern. Für unsere Fragestellung in diesem Augenblick ist es wichtig, an dem relativ leichter zugänglichen Beispiel der beiden Bereiche Literaturkommunikation und Wissenschaftskommunikation zu sehen, dass unsere Kommunikation in deutscher Sprache unterschiedliche Bezugsbereiche aufweist. Die Motive, die hinter diesen Kommunikationsbereichen stehen, haben dazu geführt, dass ein Teil der sprachlichen Mittel für sie besonders eingerichtet wurden, in Form von Literatursprache, von Fach- und Wissenschaftssprachen, in Form von eigenen Gattungen, Texttypen, Darstellungs- und Argumentationsweisen. Unter diesen Sprachen und den Bezugsbereichen findet der gestern von Herrn Martin genannte Bürgerkrieg des Verstehens unter den Wörtern statt. die funktionelle Vollkommenheit einer Sprache wie des Deutschen. Allerdings, glaube ich, ergibt sich nicht allein durch die Ausbildung einer Literatursprache, sondern weit darüber hinaus durch die Ausbildung eben auch weiterer kommunikativer Bereiche wie den der Wissenschaft und, wie ich gleich zeigen möchte, eben auch den der religiösen Sprache. Ich komme zum dritten Punkt. Und dies, was bisher festgestellt worden ist, gilt nun auch für den Bezugsbereich der Religion. Wenn wir in ihn eintreten, erhalten alle Wörter, alle Texte, alles Sprechen für uns einen anderen Sinn. Sie referieren auf eine andere Wirklichkeit als die des Alltags, als die literarischer Werke und die der Wissenschaften. Wir orientieren uns neu und ziehen auch hier andere Folgerungen aus der religiösen Kommunikation. Und dies gilt für alle. Ich spreche nicht vom Wissenschaftler, der das schon weiß, sondern ich spreche von dem Deutschsprechenden, der ohne das theoretisch zu wissen, dennoch mit dem Eintritt in die verschiedenen kommunikativen Bereiche, Spiele, wie die Linguisten vielleicht lieber sagen würden, das bemerkt. Ohne theoretisches Vorwissen. Mit dem komplizierten Wechselspiel zwischen unserem Wissen, Vorwissen, das nun nicht nur kognitiv, sondern vor allem auch gemüthaft ist über das Religiöse, das Wechselspiel zwischen Religiösen und Sprache, durch die wir einen wichtigen Teil dieses Wissens erworben haben und austauschen, wollen wir uns nun beschäftigen. Und dies muss auch die Frage einschließen, warum wir das religiöse Sprechen oft nicht mehr verstehen, das heißt nicht mehr genau in seinen Bedeutungen verstehen, obwohl wir genau wissen, dass wir uns in religiösen Situationen befinden. Ausgangspunkt ist, dass in den religiösen Sprachen oder im religiösen Sprechen die Wirklichkeitsgrundlagen ganz anders bestimmt sind als im literarischen und wissenschaftlichen Sprechen. Denn für den christlichen Gläubigen antwortet auf die Frage nach seinem Wesen, Weg und Ziel die christliche Botschaft mit ihren Aussagen, Verheißungen, Forderungen. Ihre Wirklichkeit und Legitimität ist unablösbar gebunden an Leben, Wort und Wirken Christi als Sohn Gottes. Der personale Gott und nicht die fiktiven Sinnmodelle der Literatur und oder die vernünftigen empirische Wahrheit von reflektierenden Menschen stehen damit hinter diesem Kommunikationsbereich. So wird im christlichen religiösen Sprechen werden die Texte des Neuen Testaments zu den nicht oder nur sehr begrenzt hinterfragbaren Basistexten. Über den Gottessohn Christus wird darüber hinaus eine Beziehung zu den Texten des Alten Bundes hergestellt. Ausgehend von einem Kernbestand mündlich überlieferter Worte Christi, erweitert um Berichte und Deutungen von Augen- und Ohrenzeugen von seinen Taten, liegen uns im Neuen Testament annähernd 2000 Jahre alte Texte vor, und das Alte Testament ist demgegenüber noch wesentlich älter. Dies allein und die relative Unhinterfragbarkeit dieser Texte, dies allein gibt dem Ganzen eine ganz andere historische Tiefe als den literarischen und wissenschaftlichen Texten und Interpretationen, die uns in unserem sonstigen Leben theoretisch beeinflussen. Dies ist schon ein erstes Charakteristikum des religiösen Sprechens, das wir festhalten wollen. Punkt 4, semantische Probleme. Ein besonders tiefgreifendes Problem der religiösen Sprache des Christentums tritt uns nun an der Stelle hervor, wo von Gott, Christus, dem Heiligen Geist, der Auferstehung, dem ewigen Leben, dem Teufel, also von den Transzendenten, den ganz anderen Gegenständen, Objekten der christlichen Religion gesprochen wird. Das hierbei hervortretende, transzendente, ganz andere ist nicht sinnlich wahrnehmbar. Es ist auch kein gewöhnliches Objekt der Phänomenologie, im husserlichen Sinne etwa, wie das etwa Freiheit, Liebe, Freundschaft im profanen Bereich darstellt. Und es hat auch keine Eigenschaft, die gleich ist irgendeiner in der natürlichen Erfahrung bekannten Eigenschaft. Die Vatereigenschaft Gottes zum Beispiel ist nicht die eines weltlichen Vaters. Christus ist Gott und Mensch und so weiter. So muss es notwendig zu einer Semantik der religiösen Sprache kommen, die für die sprachliche Darstellung dieses Übernatürlichen geeignet erscheint. Sie ist für den Glauben konzipiert und knüpft deshalb in der Sprache des Menschen konzipiert. Und sie knüpft deshalb immer an menschliche innere und äußere Erfahrungen an. Gleichzeitig muss die religiöse Sprache allerdings die Erfahrungen und ihre sprachliche Fassung überschreiten. Gerade hier ist sicherlich ein Punkt, wo religiöse Sprache auf den dem Glaubensleben fernerstehenden unverständlich, hermetisch erscheinen kann. Dieser Typ religiöser Sprache begegnet uns zum Beispiel, wenn es heißt, Gott ist die Liebe, Gott ist die Gnade, Gott ist die Barmherzigkeit. Oder wenn Christus sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, wobei bestimmte Analogien zu Brot und Wein hergestellt werden. Solche Sätze haben nicht nur in der lebenspraktischen Wirklichkeit und deren Institutionen kein Gegenüber, sondern sie fehlen dort auch als semantisches Strukturmuster. Ich kann nicht gut sagen, der demokratische Staat ist die Freiheit. Die Wahrheit solcher christlichen Aussagen kann nun weiterhin nicht wie in einem gewöhnlichen wissenschaftlichen Text geprüft werden, denn die Überzeugung von der Geoffenbartheit dieser Aussagen legt hier ein deduktives Interpretationsverfahren fest, dessen Voraussetzungen nicht rational überprüft und kritisiert werden können. Ableitung von einem Axiom. Dennoch bleibt dieses Sprechen angewiesen auf die hinführende, auf die induktive Erfahrung Gottes durch religiöse Hingabe und Ergriffenheit. Auf der anderen Seite kann an unseren Beispielen auch nicht ein fantastischer Entwurf eines poetischen Autors vorliegen, der natürlich, wie wir vorhin gesehen haben und gestern gesehen haben, alles sagen kann, alle Wörter mit allen Wörtern verknüpfen kann, der natürlich auch sagen kann, ich bin die Gnade, ich bin die Barmherzigkeit und so weiter. Denn die Überzeugung davon, dass die religiöse Sprache hier semantische Beschränkungen zeigt, die es nicht erlauben, den als geoffenbart erfahrenen und geglaubten Text beliebig zu überschreiten, die ist ja offenbar. Ich kann nicht alles hineininterpretieren. Ich bin auf den Text angewiesen und ich kann mit den Engeln nur in der Literatur Beliebiges machen. In der religiösen Kommunikation kann ich dies nicht, weil dies vorgegeben ist durch bestimmte Vorgaben des geoffenbart erfahrenen Textes. Die Funktionalität dieser Semantik ist offenkundig. Wir wissen ja um die Abgetrenntheit des religiösen Bezugsbereiches vom literarischen. Die Welt der Literatur ist jedenfalls heute nicht mehr die der Religion, und selbst in so besonderen Fällen wie dem gestern gesehenen, der Four Quartets von Eliot, haben wir gesehen, dass es Probleme gibt, wenn hier, sagen wir mal, jansenistische Einflüsse und andere Einflüsse sichtbar werden, die in der religiösen Kommunikation jedenfalls erhebliche Probleme darstellen müssten. Die in der biblischen Semantik ausgedrückte Wahrheit über die Wirklichkeit der religiösen Aussagen des Christentums ist deshalb nur durch Glauben erfassbar. Aus der Sicht des Glaubens kann man diese Ebene der Semantik der religiösen Sprache dann auch wie Paul Tillich erklären, Zitat, es gibt Wirklichkeiten, die qualitativ so verschieden sind, dass man sie nur mit verschiedenen sprachlichen Systemen erfassen kann. Ende des Zitats. Wir wollen in diesem Zusammenhang nicht Tillichs Unterscheidung von Symbol und Zeichen folgen. Es ist vielmehr hier das gemeint, was Niklas Luhmann als Chiffrierung bezeichnet, wenn er, und ich betone das, in säkularer Argumentation, die von der Empirie zu Religion geht und nicht wie in der Glaubenswelt von Gott zu Menschen meint, Zitat, was als spezifische Sinnform des Religiösen, als Numinoses oder Heiliges beschrieben worden ist, lässt sich als Resultat eines Prozesses der Chiffrierung begreifen, der Unbestimmbares in Bestimmtes oder doch Bestimmbares transformiert. Chiffren sind nicht einfach Symbole, geschweige denn Zeichen oder Allegorien oder Begriffe. Sie sollen nicht etwas anderes nur bezeichnen, nur ausdrücken. Sie sind nicht gemeint und werden nicht erlebt als bloße Hinweise auf etwas, was nicht oder nicht direkt zugänglich ist. Sie haben ihren Sinn überhaupt nicht in der Relation zu etwas anderem, sondern sind es selbst. Sie konstituieren Wissen, indem sie das Bestimmte an den Platz des Unbestimmten setzen. Die religiöse Sprache dieses Bereiches ist eine solche Chiffrensprache für eine als qualitativ aus der empirischen Wirklichkeit, von der empirischen Wirklichkeit unterschieden erfahrene Wirklichkeit. Ihre Semantik zielt auf dieser Ebene auf eine Wirklichkeit, gilt einer Wirklichkeit, die nicht die Wirklichkeit der Alltagssprache noch die der Wissenschafts- und der Literatursprache ist. Dass hier umgekehrt immer auch der Ansatz für die Mythisierung von Dichtung und die Entstehung von Ideologie gegeben ist, sei nur am Rande angemerkt. In Kontrast nun zu dieser übernatürlichen Wirklichkeitsschicht des ganz anderen setzen die biblischen Texte auch eine empirische Wirklichkeitsschicht voraus, die räumlich und klimatisch der mediterranen Zone angehört, für die zeitlich und gesellschaftlich Königsherrschaft und römische Weltherrschaft der ersten Cäsaren bestimmend ist und in die soziokulturelle und wirtschaftliche Bedingungen von Viehzüchtern, Weinbauern und Fischer gehören. Und die Texte spiegeln die Spannung und Spanne der geistigen Entwicklung zwischen den Denk- und Sprechweisen des alten und des hellenistischen Orients und des späthellenistischen Griechentums, Judentums und Römertums wieder. Paulus und Johannes sind Zeugen. Das betrifft auch das physikalische Weltbild und die Vorstellung von der Entstehung der Welt. Damit verschärft sich das wiederum nur vom Gläubigen und allenfalls von den die geoffenbarte Wahrheit weitergebenden, interpretierenden und verwaltenden Institutionen her auflösbare sprachliche Problem. Wir haben offenbar eine empirisch-geschichtliche Wirklichkeitsschicht von einer übernatürlich-ewigen Wirklichkeitsschicht zu trennen. Ihre Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit, ihre empirischen und nicht-empirischen Wirklichkeiten sind nie ganz sicher sprachlich geschieden in der christlichen religiösen Sprache. Die eingangs festgestellte historische Tiefe der religiösen Sprache ist, wie wir nun sehen, in hohem Maße auch dadurch möglich, dass die Basistexte und die gültige Überlieferung allenfalls einer textphilologischen und empirisch-sachlichen Kritik, etwa in Fragen des physikalischen Weltbildes, unterworfen werden können, nicht aber prinzipiell einer Kritik ihrer dogmatischen Aussagen. Dadurch können sie nicht veralten, aber sich auch nicht beliebig anpassen an die sprachlichen Verständnishorizonte der konkurrierenden Bereiche, etwa der Literatur und der Wissenschaften. Das unterscheidet, wenn ich das richtig sehe, die religiöse Sprache fundamental von der Sprache der anderen Kommunikationswelten, denn dort sind selbstverständlich Platon und Aristoteles oder Thukydides, um zeitlich alte Texte, die noch heute wirksam sind, als Beispiele zu benutzen. Diese Texte sind jederzeit einer Kritik unterwerfbar. Dies hat einen enormen Filtereffekt, denn nur das jeweils in einer Gegenwart wissenschaftlich Akzeptierte bleibt stehen. Auch Wissenschaften mit Gegenständen von großer historischer Tiefe haben dadurch historisch flache Sprachen. Das gilt vollends von der Literatur, bei der Leser wie Autor sich jeden Stoff ihren eigenen Vorstellungen gemäß sprachlich anvermanteln können. Es ist offenkundig, dass hier freilich auch die Frage entstehen musste, wie es möglich ist, dass verbindlich und irrtumsfrei Geoffenbarte vom geschichtlich Bedingten sprachlich zu trennen, etwa das vom zeitbedingt wissenschaftlichen Erkenntnisstand bedingte physikalische Weltbild von der sicheren und unzweifelhaften Verheißung des Lebens nach dem Tode und der Übergabe sittlicher Normen. Da die Grundlage der geoffenbarten Wahrheit und ihre speziellen Inhalte für den Glauben zunächst ausschließlich die biblischen Texte sein können, ist es dabei nicht ungefährlich, von der wörtlichen Bedeutung des Textes abzuweichen. Aber was ist überhaupt wörtliches Bedeuten, wo sich in der profanen Welt stets die Abhängigkeit der Bedeutungen vom Vollzug des Sprechens, von Auslegungen, Übereinkünften und Institutionen erweist? Wie erfährt der Gläubige und das Eigentliche von Gott oder Christus Gemeinte, ohne seine Worte selbst und innerweltlich interpretieren zu müssen? Oder muss er das? Selbstverständlich stellt sich von hier aus auch die Frage, wer beauftragt, befugt ist, verbindlich zu interpretieren und zu entscheiden, was wahr ist. Und es dann stellt sich die Frage nach der Institution, die authentische Interpretation verwaltet. Es stellt sich aber auch die Frage, ob zu jedem einzelnen Gläubigen Gott selbst spricht, so dass er nichts anderes als das geoffenbarte Wort, so wie es dasteht, braucht, ja vielleicht nicht einmal dieses in seiner sprachlichen Form, wenn er den Geist des Wortes, das heißt das geistlich Gemeinte, besitzt und erfährt. Wir wissen, dass die Entstehung der katholischen Kirche hier unter anderem diese Institution gebracht hat. Wir wissen auch, dass die Reformation in ihrem Geltungsbereich eine direkte Beziehung des Individuums mit dem biblischen Wort herstellte und dabei die Einschaltung einer institutionellen Zwischeninstanz, die die Überlieferung interpretierte, gültig interpretiert und verwaltet, ablehnte. Gleichzeitig ist unverkennbar ein Bereich sichtbar, in dem sich besonders in der evangelischen Verkündigung oft eine Lockerung des Zusammenhangs zwischen dem Wortlaut des tradierten Wortes und dem Geist des Wortes bemerkbar machen kann. Und wir werden auch nicht verkennen, dass eine gewisse heutige Vielstimmigkeit des Protestantismus, einschließlich seiner sektenhaften Abkömmlinge, und auch die Vielzahl der Methoden, mit denen die christliche Wahrheit den Texten entnommen wird, mit der protestantischen Grundauffassung zu tun haben muss, dass zwischen dem Gläubigen und dem geoffenbarten Wort keine interpretierende Instanz eingeschaltet werden soll. Ich übergehe den Punkt 5, weil unsere Zeit sehr voraneilt, in der ich das grundsätzliche Problem der Übersetzungen, das entsteht, wenn man sich dafür entscheidet, kurz behandeln wollte, und gehe zum Punkt 6 über. Das bisher Diskutierte, die verschiedenen Wirklichkeitsebenen und ihre Semantik, hat uns in einen Bereich der Beschreibung des Systems der religiösen Sprache geführt. Nun richten wir unseren Blick auf einen anderen Ausschnitt und wende mich dabei der Behandlung des Problems der Sprechintentionen zu. Bei Matthäus 18,18 heißt es: Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein, und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. In der Alltagssprache und in der Wissenschaftssprache wäre dies die Intention einer Wahrscheinlichkeitsaussage, das heißt eine Behauptung. Und wir wissen und unterstellen bei solchen Sätzen in der Alltagssprache jeweils stillschweigend, dass solche Behauptungen an vielerlei Faktoren scheitern können. Alltagsbehauptungen vom Typ, was du morgen zu Hause tun wirst, kannst du auch übermorgen in Garmisch tun und dort was da richtig ist, wird auch dort richtig sein. Von dem wissen wir, stillschweigend, dass das an vielerlei Dingen scheitern kann. Am Wetter, an Unfällen, an Krankheit, am Tod, aber auch an Änderungen aus eigenem freien Entschluss. Aber in der religiösen Sprache dieses Typs ist hier jede Möglichkeit des Scheiterns genommen. Es wird ja aus dem Satz die Information über die unbedingte, unrelativierbare Binde- und Lösegewalt abgeleitet und zusätzlich die verbindliche Aufforderung daraus abgelesen, die dafür nötigen institutionellen Einrichtungen zu schaffen. Es ist leicht einzusehen, dass hier in der Intentionalität des Sprechens Christi wiederum die Sprachschicht des Transzendenten, des ganz Anderen, aufscheint. Christi verpflichtendes Wollen reicht in ihr weit über die in der empirischen Welt gültigen Wahrscheinlichkeiten und Verpflichtungen, die wir mit solchen Sätzen auszudrücken gewohnt sind, hinaus. Mit der mentalen Intention von Information und Aufforderung und in der sprachlichen Form von Aussagesätzen, wie dem genannten, oder in der Form von Imperativsätzen vom Typ du sollst nicht morden, sollst nicht töten, oder sündigt aber dein Bruder, so geh hin und halte es ihm vor, neue Übersetzung, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Auf diese Weise, mit solchen Sätzen, werden hier dem Menschen Normen des Verhaltens und Handelns vorgegeben, die für den Gläubigen aufgrund der religiösen Grundbedingungen keiner Relativierung unterliegen können. Sie können nicht durch eine innerweltliche Gesetzesänderung oder durch Rechtsauslegung neu normiert werden, wie wir dies aus der profanen Rechtspolitik und Rechtsauslegung gewohnt sind. Aber auch durch einen stillschweigenden Wandel von Lebensauffassungen können sie nicht ohne weiteres verändert werden. Offenkundig tritt in diesem zentralen Bereich der Normensetzung noch einmal verschärft die Frage auf, ob es auch geschichtlich bedingte, also zeitabhängige soziokulturelle Verhaltensnormen gibt, wie zum Beispiel die rituellen Reinigungsgebote, Normen, die von den Ewigen zu trennen wären. Sprachlich ist dies nicht gekennzeichnet. Gerade damit tritt uns aber eine besondere Pragmatik der religiösen Sprache heraus. In ihr gelten auch andere pragmatische Regeln. Wir merken das nicht, weil es scheinbar dieselben Sätze sind, die wir im Alltag in unserer empirischen Interpretation unserer Umgebung zu verwenden und in Bezug auf unsere Menschlichkeit anzuwenden pflegen. Punkt 7. Im zuletzt behandelten Zusammenhang erhält damit aber eine weitere Frage der Pragmatik des religiösen Sprechens besondere Bedeutung. Es ist die Frage nach den Argumentations- und Beweisstilen, die wir dort antreffen. Da an die Argumentations- und Beweisgänge unter den Menschen ja jeweils sprachliche Formen geknüpft sind, wir sagen zum Beispiel, deshalb muss das so sein, weil unter der Voraussetzung das und so weiter, weil dies so ist, kennzeichnen Argumentations- und Beweisstile den Typus einer Sprache besonders deutlich. Ich arbeite an dieser Stelle oder setze an dieser Stelle meine Erörterungen, Ausführungen aus einem wichtigen Aufsatz von Walter Magast ein und interpretiere sie eben im Zusammenhang dessen, worauf es mir hier ankommt. Betrachten wir, wie Christus selbst argumentiert, um sein Handeln und seine Lehre zu legitimieren. Die Forschung hat in diesem Zusammenhang auf das Gespräch Christi mit den jüdischen Theologen in Matthäus 9, 10 folgende hingewiesen, die gefragt hatten, warum Christus mit sozial Deklassierten, mit Zöllnern und anderen Sündern gemeinsam esse. Christus legitimiert sein Tun nun auf dreierlei Weise. Erstens, er beruft sich zunächst auf ein antikes Sprichwort und benennt damit die Volksweisheit als Zeugen, non est opus valentibus medicus, sed male habentibus. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Dieses Verfahren steht im Einklang mit antiken Denk- und Argumentationsgewohnheiten. Man muss in einem Beweisgang Zeugen beibringen und Sprichwörter sind gute Zeugen, sagt Aristoteles in der Rhetorika 1376a, Zeile 4 folgende, zu diesem Punkt. Auch Dichter und Geschichten werden so als brauchbare Zeugen eingeführt und besonders ein alter Zeuge ist ein guter Zeuge. Sodann zitiert Christus das Alte Testament, indem er den Propheten Hosea 6,6 zum Zeugnis aufruft, wo Gott selbst spricht, Liebe will ich, nicht Schlachtopfer. Erst dann bringt er drittens sich selbst als Sohn Gottes, Menschensohn, legitimierend ins Spiel und stellt sich als Erfüllung der Forderungen des alten Bundes im neuen Bund dar. Die typologische Denkweise wird sichtbar, wenn er im selben Satz fortfährt. Denn ich bin, also den Satz, ich will, Liebe will ich, nicht Schlachtopfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Dieser Argumentations- und Beweisstil, den wir heute in den übrigen Kommunikationsbereichen so nicht mehr üblicherweise anwenden, wir kennen ihn natürlich noch, aber er ist uns nicht selbstverständlich. Dieser Argumentationsstil hat sich in der katholischen Kirche mehr als in der evangelischen bis heute erhalten. Noch die typische römisch-katholische Predigt hat eine feste Argumentationsreihe, in der die Autoritäten, der Glaube im Sinne des Volkes und das apostolische Wort nebeneinander stehen, die Bibel, in solch einem Falle das Buch der Kirche. Teilweise, aufgrund des hier vorgeprägten Verfahrens, sehen wir in der Geschichte der religiösen Kommunikation nun eine Abfolge jeweils epochenhafter Argumentationsstile, durch die die Überlieferung ausgewählt und geordnet wurde. Entscheidend und die eigentliche Grundlage des Argumentierens in der religiösen Sprache ist die figurative Typologie geworden. Das heißt, indem das Neue Testament als Erfüllung des Alten Testamentes verstanden wurde, konnten auch die beiden Bereiche figurativ verbunden werden. So wurden typologische Sprechweisen ausgebildet, in denen das Wort einen mehrfachen Sinn hatte. Bekannt ist das Beispiel Jerusalem, das im wörtlich-historischen Sinn meint eine Stadt auf Erden, das allegorisch die Kirche bedeutet, das tropologisch die Seele der Gläubigen und anagogisch, eschatologisch die himmlische Gottesstadt anvisiert. In den Zusammenhang solcher Verfahren fügen sich im Laufe der Zeit nun auch Bilder wie Licht, Bildgefüge, wie der Zusammenhang von Weg und Wüste, Transformationen mit Rückbezug auf die Urüberlieferung, ferner eine Metaphorik, mit der die von Christus selbst angewandte Beweisführung und Argumentation in die christliche Gegenwart hinein weitergeführt werden konnte. Die typologische Sprechweise hatte ihren Höhepunkt im Altertum und im Mittelalter, bestimmte jedoch die Beweisgänge noch bis in das 17. Jahrhundert stark. Ja, sie ist für die Verknüpfung des Alten und des Neuen Testamentes bis heute unentbehrlich. Später erhielt dann im Anschluss an die augustinische Sapientia, die alttestamentliche Weisheit, eine besondere Rolle im Argumentationsgang, in dem die Überlieferung der Weisheit eine Sinnstütze gibt, besonders in den Auseinandersetzungen mit den kirchlichen Nonkonformisten und Heretikern, wird mit der Weisheit des Alten Testaments argumentiert, wobei Sätze wie verrücke nicht die uralten Grenzen in Proverbia 82, 38 einen wichtigen Platz erhält oder die Proportionalästhetik, aber du hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet, die Harmonie der guten Schöpfung und damit die Abweichungen von der Tradition verteidigt. Mit solchen Mitteln wurde zum Beispiel auch schon im 12. Jahrhundert gegen die neuen rationalen Denkstile der Pariser Philosophen und Scholastiker argumentiert. Absolutismus und Aufklärung verhelfen dem diskursiven, rationalen Argumentationsschema und seinen Sprechweisen zum Durchbruch, auch in der Glaubenssprache. Begründend kann man eine Sache vortragen, indem Schritt für Schritt die Sache und die Vernunft zusammengebracht werden. Bacon und Kant stehen in diesem Zusammenhang ebenso wie schon die Scholastik des Mittelalters und der Aristotelismus der evangelischen Orthodoxie. Hier konnten die relevanten Zeugen, Väter, Heilige Schrift, Philosophen, verhört werden und als Zeugnis so vorgeführt werden, dass sie Zeugen in einem Beweisgang wurden. Man kann auf Vigo verweisen, Descartes und andere. Aber aufgrund der Grundbedingungen der religiösen Kommunikation, von denen wir oben einige erörtert haben, konnte dieses Verfahren naturgemäß und außerhalb der Theologie und der Philosophie nicht durchgehalten werden. Es hätte die christliche Religion allenfalls in religiöse Philosophie umwandeln können. Die auseinandertretenden Kräfte nach der Französischen Revolution und im 19. Jahrhundert gaben überdies allen Anlass, den kritisch-argumentativen Stil wieder abzulösen. Er wurde ersetzt durch den Jargon der Autorität. Zu ihm sagt zum Beispiel Cortés, ein wichtiger Autor, in der Behandlung dieser Frage: Die Diskussion ist die Visitenkarte, mit der der Tod reist, wenn er inkognito geht. Und weiter: Die dogmatische Intoleranz der Kirche hat die Welt vor dem Chaos bewahrt. In einer unsicher gewordenen Welt sollten Glaubenswerte durch klare Entscheidungen zusammengehalten werden. So spricht man von diesem Argumentationsstil, der die Predigten zu beherrschen beginnt, als Dezessionismus. Der Papst, die Bibel, die Sakramente, die Kirchenordnung, der Imperativ, die Tradition werden als Aufhalter im Verfall aufgefasst. Der Ruf nach der amtlichen Geste, nach dem Degen, nach der letztverbindlichen Auslegungsinstanz und andere Dinge werden hier sichtbar, weil im 19. Jahrhundert wohlgemerkt der Pluralismus als unverwaltbar galt. Sprachlich tritt eine charakteristische Bildwelt hervor in den Argumentationsstilen, die in Organmetaphern und Naturkatastrophenmetaphern herausragen. Man sieht die Gefahr, dass durch die Fluten die Dämme brechen, Mauern werden aufgerichtet, Haupt und Glieder sind in Gefahr. Lehrformeln werden fixiert, die reine Lehre soll festgeschrieben werden. Im Denzinger nehmen die Zitate aus der Johannesapokalypse zu. Man hat in diesem Zusammenhang von einem Aufhaltestil gesprochen. Das Heil wird in der Institutionalisierung und Verrechtlichung bis hin zum Collectionis Canonici von 1917 gesehen, die sich sehr stark in der Sprechweise der Kirchen gegenüber den Gläubigen durchsetzt. Man wird sicher sagen können, dass der Argumentationsstil des Dezessionismus, der ja dem Zerfall der christlichen Welt entgegenwirken will, eine Verbindung mit einem allgemeinen, eher konservativen Sprachverhalten eingegangen ist. In jüngster Zeit beginnt immer mehr ein wieder diskursiver Beweisstil Gestalt zu gewinnen, aber ich glaube, dass dieselben Schwierigkeiten gelten werden, die man in der Aufklärung für ihn hatte. Es ist nun weiterhin deutlich, dass sich Reste all dieser Argumentationsstile nebeneinander noch heute vorfinden, wobei die historische Tiefe der Religionssprache naturgemäß eine besondere Rolle spielt. Diese Kumulation von Argumentationsweisen prägt sehr deutlich die Pragmatik der religiösen Sprache und spielt, wie ich denke, eine Rolle bei den Schwierigkeiten in der religiösen Kommunikation. Punkt 8. Das Ganze und die Teile. Bisher haben wir einige wichtigere Grundlagen der religiösen Sprache behandelt, die den Bezugsbereichen Religion als Ganzes betreffen. Nun machen wir uns bewusst, dass das religiöse Leben innerhalb und außerhalb der Kirchen mehrere Dimensionen zeigt, die nicht ohne gliedernden Einfluss auf die religiöse Sprache und das religiöse Sprechen geblieben sind. Wenn man die Katholizität als eine Weise des, Zitat, weltweiten Zusammenlebens, des Rufens und Betens, des Sprechens und Fragens, des Hörens und Kollektierens für die Bedürftigen gekennzeichnet hat und darauf hingewiesen hat, dass, weiteres Zitat, Katholizität eine geografische und liturgische Dimension, eine rechtliche und politische Dimension, eine geschichtliche und eine humane Dimension habe, so gilt dies auch für die anderen Bekenntnisse. Die Begegnungen der Gläubigen und der Kirchen mit der Welt, die Arbeit unter den verschiedenen politischen und geografischen Bedingungen, hat so zu eigenen Unterausprägungen des religiösen Sprechens geführt. Man kann dies an der sprachlichen Auseinandersetzung mit den verschiedenen Feldern, in denen Gläubige und Kirche tätig werden, aufzeigen, zum Beispiel am Arbeiterpriestertum, an der Jugendseelsorge, der Randgruppendiakonie, aber auch allgemein in der institutionellen Organisation, der kirchlichen Jurisdiktion und im allgemeinen Leben. Auch die theologischen wissenschaftlichen Disziplinen im Gefüge der Wissenschaftssprache überhaupt sind hier zu sehen. Die ganze Erscheinung steht in Parallele zur allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung, die beim derzeitigen kulturellen Standard eine starke funktionale Gliederung aufweist, sodass auch dort die Differenzierung von funktional starken Sprachen immer weitergeht. Auf diese funktionale Untergliederung der religiösen Kommunikation hat diese Entwicklung unter anderem die Folge gehabt, dass in die religiöse Sprache zunehmend Einflüsse aus anderen Funktionsbereichen gelangt sind, und zwar aus Funktionsbereichen, von denen ich glaube, gezeigt zu haben, dass sie in ihrem Ansatz mit der religiösen Wahrheit nicht oder schwer kompatibel sind. Zitat: Zwischen der Platon- und der Aristoteles-Rezeption, der Hegel- und Heidegger-Rezeption liegen die großen Beutearsenale, die in das Evangelium getauft wurden. Schon Origenes fand im 2. Jahrhundert für diese sprachliche Aneignung des Christen in der Fremde der Welt den biblischen Topos der ägyptischen Beutestücke, das Spolia Aegyptiorum. Man kann, glaube ich, nur hinzufügen, auch die Rilke-Rezeption eines Guardini, die Marx-Rezeption einer Dorothea Sölle, aber auch die Soziologie-Rezeption des Jugendpfarrers und die Che Guevara und Enrico Cardinale-Rezeption der Befreiungstheologen in ihrer Verkündigung gehören hierher. Sprengende wie erneuernde Kräfte für das System der religiösen Sprache gehen von diesen funktionalen und sozialen Teilbereichen aus, weil sie praxisnahe sind, Glaubensvermittlung und Kirche vor Ort darstellen, auf aktuelle Nöte und Zeitströmungen antworten müssen und wollen. Hier ist auch der Ruf nach Modernisierung der religiösen Sprache, nach Anleihen anderswo am lautesten, die Klage über die Unvermittelbarkeit der Verkündigung am eindringlichsten. Gleichzeitig ist aber auch offenbar, dass hier in der Anpassung an die Welt erhebliche Gefahren für die Aufrechterhaltung der spirituellen Glaubenswahrheit und der Einheit der Kirchen entstehen. Unter diesem Aspekt möchte ich die kritischen Ausführungen eines jungen Physikers sehen, wenn er sagt, als System unter Systemen hat Religion keine Zukunft. Zum Verständnis der modernen Welt trägt die Religion nichts mehr bei, sie produziert keine neuen Gedanken, sie assimiliert welche, sie keucht hinter den anderen Systemen her und stiehlt sich Brocken aus deren Sprache. Allerdings ziehe ich ganz andere Folgerungen aus dieser harten Aussage, weil ich denke, dass die Konkurrenz unter den Systemen eben eine Chance lässt für den Glauben. Ich fasse vorläufig zusammen. Die Konstitution der religiösen Sprache als Sprachvarietät, als eine besondere Erscheinungsform des Deutschen, zeigt historische Tiefe im Vergleich mit der Alltagssprache und anderen Funktionssprachen, zeigt ein Nebeneinander zweier Zeitdimensionen und die notwendige Besonderheit der semantischen Struktur auf der Ebene des Sprechens vom transzendenten religiösen Sachverhalten als etwas ganz anderem. ergibt eine gewisse Fremdheit, die sich auf der Ebene der geschichtlichen Realität aus der sprachlichen Darstellung antiker Lebens- und Kulturverhältnisse in einer aufgeklärten Welt ergibt. Und schließlich ergeben sich andere Folgerungen für die religiöse Sprache gegenüber den Intentionsversprachlichungen im Alltag. Religiöse Intentionsversprachlichungen als absolute, verbindliche Aussagen und Normsetzungen gegenüber den relativen Behauptungen im Alltag. Kumulative historische Argumentations- und Beweisstile der Kirche, insbesondere Typologie, Jargon der Autorität und kritischer Diskurs, Aufgliederung in Teilausprägungen der religiösen Sprache, entsprechend den verschiedenen Dimensionen der Außen- und innerkirchlichen Tätigkeit der Gläubigen, damit auch verbunden die Gefahr von Abkopplungen von den dogmatischen Kernaussagen unter Heranziehung von im Ansatz unvereinbaren Elementen aus anderen Bereichen der Kommunikation. Das Zusammenwirken dieser verschiedenen Faktoren lässt, denke ich, deutlich den Bezugsbereich und die Eigenstruktur der religiösen Kommunikation heraustreten. Sie besitzt Sprechweisen, die sich von denen anderer Kommunikationsbereiche erheblich unterscheiden. Die Pragmatik und Semantik der religiösen Sprache weist tiefgreifende Strukturbesonderheiten auf. Die Unterschiede sind besonders deutlich im Vergleich zu anderen Funktionssprachen wie der Literatur und der Wissenschaftssprache, die ebenfalls umweltinterpretierend und teilweise sinnvermittelt wirken und mit der religiösen Kommunikation konkurrieren. Lassen Sie kurz einen Blick auf die Beziehung nun dieser religiösen Sprache zu der Sprache des Alltags werfen. Das Heilsprogramm Christi und seiner Kirche ist ja unbestritten darauf gerichtet, den ganzen Menschen zu erfassen, sein lebenspraktisches, tägliches Handeln zu bestimmen, ihn substanziell zu verwandeln, ihn in einen anderen Zustand zu versetzen. Nur für wenige Gemeinschaften, Klöster, Pietisten, Amish People, Basisgemeinden, Einzelfamilie, ist dies aber heute in einem ganz engen Sinn der Fall. Inwieweit religiöses Leben, Sprechen und alltagspraktischen Handeln in der Gegenwart bei der Mehrzahl der Menschen aufeinander nun Bezug nehmen, kann man sehr deutlich an der Praxis der Alltagssprache sehen. Dabei können wir festhalten, dass als christlich-ethische Grundnormen des individuellen und sozialen Verhaltens, zum Beispiel Maximen wie nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, sowie die alltägliche Verwirklichung des Grundgebots der Nächstenliebe, sprachlich, begrifflich, gedanklich, durchaus verankert sind. Wir wissen über Gut und Böse Bescheid. Unser Gewissen rät uns als Individuen und die soziale Kontrolle stellt das kontrollierende Gewissen der Gesellschaft dar. So ist es nun weiterhin zweifelsohne die Frage wert, ob und wie weitere christliche Grundbegriffe in dieser Alltagskommunikation und Alltagssprache unhinterfragtes Wissen und Handlungsgrundlage geworden sind. Und da fällt es dann schon ins Gewicht, dass christliche Zentralbegriffe wie Sünde, Gnade, ewiges Leben, Hölle in der Alltagssprache dominant mit profanen Inhalten verbunden werden, eine profane Semantik besitzen. Dies geht zum Beispiel aus einer Befragung von evangelischen und katholischen Schülern im Rheinland vor, die ein katholischer Theologe in einer germanistischen Dissertation durchgeführt hat, wo die Frage nach der Kenntnis von Kernwörtern des Glaubensbekenntnisses ergeben hat, dass 6,3% dieses Glaubenswortschatzes unbekannt waren. Bei 35,3 der Worte des Glaubens, darunter alle oben genannten Beispiele, also die eigentlichen wesentlichen, inhaltlich wesentlichen Wörter, wurden vorab mit profanen Inhalten als Bedeutung angegeben, sodass nur noch gut die Hälfte der Zentralwörter, allerdings eben darunter so Wörter wie Christus und Heiland und ähnliches, mit religiösen Inhalten verbunden worden ist. Heißt dies, dass die Alltagskommunikation und damit das lebenspraktische Verhalten der heute in Deutschland Lebenden zwar Grundbegriffe der christlichen Ethik festhält, aber die transzendente Schicht des Glaubens verliert? Demgegenüber wiegt meines Erachtens nicht schwer, dass vor allem aus Luthers Bibelübersetzung viel heutiges alltagssprachliches Gemeingut gekommen ist, wie die Leviten lesen, eine Hiobsbotschaft empfangen, mit Blindheit geschlagen sein, Licht unter den Scheffel spellen, sein Schärflein beitragen, mit Empfunden wuchern, herrlich und in Freuden leben und so weiter. Denn dieser Gebrauch ursprünglich religiöser Sprache ist ja gekennzeichnet durch einen durchgehenden religiösen Bedeutungsverlust. Damit komme ich zum Schlusspunkt. Es sind manche Erklärungen gegeben worden für das Nicht-mehr-Verstehen religiöser Sprache, teils sprachliche und teils soziologische. Zu den sprachlichen Erklärungen gehört es, dass gesagt wird, die älteren Bibelübersetzungen und die Sprache der Kirche sei zu wenig gegenwartsnah, zu altmodisch, zu praxisfern, allgemein zu fremd, zu autoritär formuliert, sodass sie deshalb auch zu wenig wirksam beitrügen zur Entstehung von Aufdeckungssituationen, ein Terminus, der in der theologischen Sprachdiskussion, zurückgeht auf Ramsey, in der theologischen Sprachdiskussion eine große Rolle spielt, Aufdeckungssituationen, durch die der Glaubenssprung erzeugt werden kann. Die Forderung nach modernen Bibelübersetzungen erhielt hierher einen Teil ihrer Aktualität, den ich allerdings strikt getrennt sehe von den Motiven, die sich aus der wissenschaftlich-philologischen Beschäftigung mit den Texten ergeben, denn wir haben ja gesehen, dass sie einer textkritischen wissenschaftlichen Betrachtung unbedingt unterzogen werden können und müssen. Zu den soziologischen Begründungen der Kommunikationsschwierigkeiten im religiösen Bereich gehört es, dass gesagt wird, die religiöse Sprache werde nur für bestimmte soziale Schichten gesprochen, zum Beispiel für die Bürger. Es gäbe deshalb Sprachbarrieren gegenüber anderen Schichten, zum Beispiel den Arbeitern. Die religiöse Sprache sei zu einer Gruppensprache verkümmert. Aus solchen Sprachbarrieren komme auch der Glaubensverfall. Zur Beantwortung der damit angesprochenen Fragen können wir nun vielleicht aus unserer Analyse einige Folgerungen ableiten und festhalten. Erstens, durch die Bedingungen und die Geschichte der religiösen Kommunikation, die nicht prinzipiell veränderbar sind, ist ein gewisser Eindruck der Fremdheit, Abgehobenheit vorgegeben. Man kann das, was wir die historische Tiefe der Religionssprache genannt haben, nicht einfach zum Schwinden bringen. Die meisten aber von uns sind nicht gewohnt, mit Sprache von solch historischer Tiefe umzugehen, weil zu unserem deutschen Lesekanon sprachlich so relativ alte Texte wie selbst die Lutherbibel nicht mehr gehören. Wir erfahren sie als syntaktisch und semantisch fremd, alt, unverständlich. Zweitens, in der heutigen Alltagskommunikation und in den sonstigen Kulturkommunikationen von Literatur und Leitwissenschaften wird eine Semantik und Pragmatik wie die des religiösen Sprechens nicht verwendet. Dadurch ist auch der transzendente Bereich nicht ohne weiteres anderswo und in der religiösen Sprache kommunizierbar. Das hat auch zur Folge, dass Semantik und Pragmatik der religiösen Sprache einen gewissermaßen eingeschränkten Eigenbereich haben, den sie sich mit den konkurrierenden Semantiken und Pragmatiken der anderen Bereiche teilen muss. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Drittens, auch für die in der Tradition tief verankerte und hinsichtlich der Typologie, wie ich denke, unersetzliche Argumentations- und Beweisführungen kann es, soweit ich sehe, nur bedingt Neuerungen geben. Die Kumulation verschiedener Argumentationsstile ist schon wegen der historischen Tiefe der religiösen Sprache nicht gänzlich aufhebbar. Es ist nun zwar richtig, wie gesagt worden ist, dass diese kumulative Argumentation die Tradition immer neu auf die Höhe der Zeit gebracht hat. Aber dadurch wird freilich auch der Eindruck der Fremdheit verstärkt. Dies ist allgemein dadurch bedingt, dass wir gegen veraltete, in Anführungsstrichen, jetzt sage ich es mal dazu, sonst habe ich immer nur durch Satz lesen, Herr Vogel, gegen veraltete Argumentationsstile allergisch zu sein pflegen. Gegen autoritären Stil sind wir prinzipiell allergisch, bloß weil es ein älterer Stil ist, nicht weil er vielleicht besser oder schlechter ist. Speziell ist zu bedenken, dass es ja für den einzelnen Gläubigen schwer, ja unmöglich ist, auf Anhieb das Nebeneinander der verschiedenen Argumentationsstile, ihre historische Abfolge und die ja jeweils zugehörigen Umsetzungstechniken von einem in den anderen Stil zu erkennen. Sie sind einfach da, sie laufen mit. Und derjenige, der gewohnt ist, diese Kommunikation umzusetzen, dem fällt es gar nicht auf, dass sie vorhanden sind. Schließlich ist offenbar, dass die anderen Bezugsbereiche durch die geringe historische Tiefe ihrer Sprache keine so komplexen Verhältnisse haben, andererseits wieder ganz andere Komplexitäten haben, die hier ausgesprochen als Störfaktor wirken, wenn zum Beispiel in den literarischen Werken, in jedem einzelnen Werk oder in jeder Werkgruppe eine eigene auf die Aussage des Werkes gerichtete Teilsemantik aufgerichtet wird, das kann man für die Literatursprache sehr gut zeigen, so ist dies natürlich wirkt relativierend für das Verständnis hier des großen Zusammenhangs der religiösen Kommunikation. Und wir sehen, dass hier der religiöse Bereich eben doch wieder eine sehr deutliche Sonderstellung innerhalb des Deutschen einnimmt. Viertens, eine Erhöhung der Durchlässigkeit zu den Wissenschaftssprachen und zur Literatursprache. Anleihen bei ihnen werden kaum geeignet sein, das eigene, besondere, eben nur durch den Glauben erfahrbare der Heilsverkündigung herauszuarbeiten. Ich kann die Hoffnung nicht teilen, dass man mit Anleihen bei den konkurrierenden Bezugsbereichen und Welterschließungssystemen der Literatur und Wissenschaften größere Chancen hat, religiöse Kommunikation wieder etwa an die Alltagskommunikation zu koppeln. Im Gegenteil, ich meine, sie schließen sich mindestens großteils gegenseitig aus. Angesichts dieser Gegebenheiten muss man überlegen, wie die Forderung nach einer Anpassung der religiösen Sprache an die sprachlichen Verhaltensweisen und Systeme zu bewerten ist. Zugrunde muss zunächst die Feststellung liegen, dass zwar den Gläubigen die religiöse Wahrheit zeitlos ist, dass dennoch im Verlauf der Sprachgeschichte immer wieder versucht wurde, Aussagen des Glaubens im Einklang mit dem Urtext und dem geistlichen Sinn der Überlieferung in eine Sprache zu übertragen, die dem Menschen eines jeweiligen Zeitalters zugänglich sein sollte. Aber ist dies wirklich gelungen? Ich meine, es bleiben gerade in einer auf die ständige Veränderung, den Fortschritt gerichteten Zeit, auch immer diejenigen sehr zu hören, die darauf hinweisen, dass durch eine bestimmte Fremdheit, Abgehobenheit und historische Stabilität der sprachlichen Form religiöser Texte auch der ebenso wichtige Eindruck des zeitlos dauerhaften und gültigen ihrer Inhalte gestärkt werden könnte. Es bleibt meines Erachtens zu erörtern, ob nicht doch der Eindruck einer gewissen Abgehobenheit der religiösen Sprachsphäre wünschenswert ist. So bleibt es eine grundsätzliche Frage, ob religiöse Sprache wirklich hautnah und zeitnah und alltäglich sein soll oder von sich aus abgehoben. Von diesem Zusammenhang darf noch einmal an das Festhalten des Islam am klassischen Arabisch seit 1500 Jahren erinnert werden und ihre Lebendigkeit führt ja gerade diese Religion täglich vor Augen. Solche Überlegungen könnten jedenfalls gegen eine Wegwerfbibel sprechen, die höchstens 15 Jahre gebraucht werden kann, weil sich dann die Sprechweisen und Teilsprachen der anderen Kommunikationsbereiche so weit verändert haben, dass eine Neuanpassung nötig wird. Aber das werden wir ja vielleicht nachher diskutieren. Mein Fazit für das Problem der sprachlichen Anpassung an die Gegenwart ist, man kann teilweise dort ändern, wo es sich um geschichtlich bedingte Sprechweisen handelt. Manches wird sich wie bisher durch Anpassung selbst ändern. Ein zentraler Kern der religiösen Sprache ist aber bedingt durch seine transzendenten Inhalte, sein geschichtliches Werden und seine historische Tiefe nur in engen Grenzen modernisierbar. Die Konkurrenz mit säkularen, sinnsetzenden und weltinterpretierenden kommunikativen Bereichen ist eine Tatsache, die man nicht durch Verwischung ihrer Unterschiede überwinden kann. Mir scheint deshalb aus grundsätzlichen Überlegungen eine soziologische Betrachtung der Schwierigkeiten mit der religiösen Kommunikation richtiger zu sein. An den anderen kulturellen Kommunikationsbereichen zeigt sich sehr deutlich, dass man die Fähigkeit, ihre Sprechweisen und Sprachsysteme angemessen, ja vollkommen zu beherrschen, nur durch die Teilnahme an ihrer Kommunikationspraxis erwerben kann. Aber nur der Alltagskommunikation kann sich niemand entziehen. Sie braucht man zum Überleben. Dagegen braucht sich der Einzelne nicht an der literarischen Kommunikation zu beteiligen. Er liest einfach keine Bücher. Und ebenso ist es mit der Wissenschaftskommunikation. Der Einzelne braucht sie nicht zum Überleben. Wer sich dem Einfluss dieser Kommunikationsbereiche, Bezugswelten, Textrepertoires entzieht, kann freilich auch ihren Sinn nicht verstehen. Die weltaufschließende Bedeutung der Robinson-Geschichten oder der Faustsage, die Kraft der sprachlichen Chiffern eines Paul Celan oder die Einsichten der Biologie und der Physik kann man nur durch die Teilnahme an der literarischen oder wissenschaftlichen Kommunikation erlernen. Und die für sie verwendete Sprache und die für sie verwendeten Sprachen sind ja nun wirklich alles andere als leicht. Nur so können ihre Inhalte in ihren speziellen Motiven und Zielen für den Menschen wirksam werden. Das Gleiche, scheint mir, gilt nun auch für die religiöse Kommunikation. Wie kann man Glauben lernen, ergriffen werden von einer transzendenten Wahrheit, wenn man nicht teilnimmt an der Kommunikation in diesem Bereich? Wie kann man die Eigenart des transzendenten Sprechens der religiösen Kommunikation begreifen, ohne dass es einem immer wieder verwirklicht wird? Es kommt noch hinzu, dass das öffentliche Sprechen über den Glauben ein gesellschaftliches Tabu in Deutschland und Europa geworden ist, sodass viele Einübungsbereiche ausfallen, weil man nicht darüber diskutiert. Das Diskutieren über sie dagegen gibt der Literatur und der Wissenschaft einen erheblichen Einfluss in der Gesellschaft über die unmittelbare Teilnahme hinaus. Wenn dies alles so wäre, dann wird meines Erachtens nur im begrenzten Umfange eine Veränderung, Erleichterung, Anpassung an was? Der religiösen Sprache etwas bewirken. Viel wichtiger wird dann das Durchbrechen der sozialen Schweigespirale sowie der Neuaufbau einer christlichen Kommunikationsgemeinschaft, die bereit ist, das Heilswort zu hören, es durch die Teilnahme an der Kommunikation auch verstehen zu lernen und durch seine evokative Kraft den Glaubenssprung zu erfahren. Ich frage mich also, hat vielleicht nicht so sehr die Gemeinde ihre Sprache verloren, als vielmehr die religiöse Sprache ihre Gemeinde? Ich danke Ihnen.
Professor Dr. Hugo Steger, geboren am 18. April 1929 in Stein bei Nürnberg, verstorben wenige Tage vor seinem 82. Geburtstag am 4. April 2011 in Stegen bei Freiburg, wurde 1958 nach Studien in Bamberg, Erlangen und Würzburg in Erlangen promoviert und habilitierte sich dort 1964. Seit seiner ersten Berufung als ordentlicher Professor an die Universität Kiel im Wintersemester 1964-65 sowie seinem Ruf an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau im Jahre 1968 hatte er hier bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1997 den Lehrstuhl für germanische und deutsche Philologie inne. Er war Direktor des Deutschen Seminars und des Instituts für geschichtliche Landeskunde an der Universität Freiburg. Weithin bekannt geworden ist er auch durch seine langjährige Tätigkeit als Leiter der Forschungsstelle Gesprochenes Deutsch des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim, die zunächst in Kiel, später dann in Freiburg angesiedelt war. Als Gastprofessor wirkte er an den Universitäten in Basel, Sao Paulo und Madison, Wisconsin. An Ehrungen wurden ihm 1962 der Kulturförderpreis der Stadt Nürnberg und 1982 der Dudenpreis der Stadt Mannheim verliehen. Zu seinen weit gespannten Interessengebieten gehörten die Erforschung der deutschen Mundarten und Namen sowie die Soziolinguistik. Der Schwerpunkt seiner Forschungstätigkeit lag auf dem Gebiet der Variationslinguistik des Deutschen und er galt als Mitbegründer der Textlinguistik. Zu seinen größten wissenschaftlichen Verdiensten gehören die Begründung und Mitherausgabe der Reihe Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, HSK, sowie die Erstellung des Südwestdeutschen Sprachatlas. Die Schriften von Hugo Steger sind über den Online-Katalog der Universitätsbibliothek Freiburg nachgewiesen. Die Veröffentlichung seines Vortrags an dieser Stelle ist seinem ehrenvollen Andenken gewidmet.